Ich lese den Predigttext aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Abvers 19. Was soll nun aber das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es der Verheißung hinzugefügt worden für die Zwischenzeit, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es durch Engel verordnet worden in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen Gottes in Widerspruch? Das sei ferne. Ja, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäße, lebendig zu machen, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. Nun aber hat die Schrift alles unter die Herrschaft der Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Verwahrung gehalten und waren unter Verschluss gelegt, auf den Glauben hin, der erst später geoffenbart werden sollte. Somit ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aufgrund des Glaubens gerechtfertigt würden. Seitdem nun aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid, habt damit Christus angezogen. Ja, da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Frau. Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, wenn er auch der Herr von allem ist. Er steht vielmehr unter Vormündern und Verwaltern bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. So standen auch wir, solange wir geistlich unmündig waren, als Sklaven unter der Herrschaft der Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, so bist du auch Erbe durch Gott. Worte des lebendigen Gottes.
Bevor wir auf Gottes Wort hören, wir wollen beten. Vater, wir haben gesungen, dass dein Wort unheimlich Großes erreicht, dass sogar die Toten stehen auf, dass die Erde bebt, der Himmel grollt. Das bitten wir auch für diese Zeit. Dass Großartiges geschieht, dass dein Wort Mächtiges wirkt. Amen. Wenn wir gerade vom Wort sprechen, die Lesung ist aus einer neuen Übersetzung, heißt Menge 2020. Wer dazu einen Kommentar hat, wie lesbar er sie das findet, ich bin mir sicher, Klaus, das würde dich freuen zu hören. Was ist also Freiheit? Denkt an die Gespräche in dieser Stadt vor 30 Jahren. Freiheit von der Stasi-Überwachung, Freiheit der Ausreise, Freiheit der politischen Beteiligung und Mitwirkung, Presse, Rede, Meinungsfreiheit. Damals hieß Leipziger Freiheit schon ganz viel. Jetzt ist Leipziger Freiheit ein Werbespruch für das schöne bürgerliche Leben, das vielleicht auch nur die inneren Stadtviertel genießen. Oder ist das vielleicht doch Freiheit? Alles, was man auskosten kann, in diese Stadt Leipzig, jetzt in 2020. Das ist eine Freiheit, die viele Menschen lockt. Aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Aber eine Freiheit, die die ärmeren Bürger der Stadt vielleicht auch nicht haben. Was würden uns Mitbürger aus Connewitz zur Freiheit sagen? Was würden uns Mitbürger aus der LGBTQ-Gemeinschaft zu Freiheit sagen? So viele verschiedene Antworten. Freiheit ist ein wichtiger Begriff im Galaterbrief. Galater 5, Vers 1 hat Klaus uns schon vorgelesen. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Ihr findet diesen Vers auch hier in der Predigtgliederung. Manche Verse stehen da. Wer eine Bibel mit hat, tut gut, sie auch vielleicht mit aufzuschlagen. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Was ist aber diese Freiheit? Sie ist, wie Klaus schon gesagt hat, immer von etwas, für etwas, zu etwas. Und das alles in einem Zusammenhang. Der Zusammenhang von Kapitel 5, Vers 1 ist das Ende von Kapitel 4, wo Paulus die Geschichte von Hagar und Sarah auslegt, vom ersten Mosebuch. Ich lese einfach zwei Verse aus diesem Argument, der Anfang und der Schluss. Es steht ja doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Darum, liebe Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Also nochmal haben wir Sklaven und Freien gegenübergesetzt. Wie kommt man denn von Sklaverei in die Freiheit? Am Ende des abgedruckten Predigttextes, vielen Dank Lydia für die Lesung, haben wir die Befreiung. Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Und merkt hier, während ich das nochmal lese, zweimal haben wir sandte Gott. Zuerst den Sohn und dann den Geist. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Aber lieber Vater. Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, so bist du auch Erbe durch Gott. Das Wort loskaufen heißt befreien. Befreit durch eine Bezahlung aus der Sklaverei in die Freiheit. Was haben wir also nun? Christliche Freiheit ist Kind Gottes des Vaters sein. Sie wird bewirkt durch diese zwei Sendungen, die Sendung des Sohnes und die Sendung des Heiligen Geistes. Sie ist Freiheit von einer Sklaverei und diese Sklaverei ist unter dem Gesetz. Soweit also diese grobe Skizze, worum es hier im Galaterbrief geht. Jetzt holen wir sozusagen die Buntstifte und wir malen ein bisschen aus. Wollt ihr viel mehr über den Galaterbrief hören, da müsst ihr vielleicht den Klaus um eine ganze Predigtreihe dazu bitten oder ein gutes Buch dazu lesen. Es gibt viele. Ich möchte aber drei Sachen ausmalen. Die Freiheit vom Gesetz durch Christus in die Sohnschaft, Freiheit von der Sünde durch den Geist in des Sohnes Leben, Freiheit beim Vater. Wir werden leider ein bisschen hier im Text hüpfen müssen, wer eine Bibel mit hat. Ich habe ein paar von den Versen hier in die Gliederung eingebaut. Paulus beteiligte sich damals an einer ganz bestimmten Debatte und ich möchte seinen Grundgedanke Freiheit da herausarbeiten. Also Nummer eins dann, die Freiheit vom Gesetz durch Christus in die Sohnschaft. Und hier haben wir sofort ein Problem. Das Gesetz ist Gottes Gesetz. Er sprach auf dem Sinai dem Mose sein Gesetz. Wie kann man davon reden, dass man von etwas Göttlichem befreit wird? Würde das nicht heißen, von Gott befreit zu werden? Oder dass Gott etwas Schlechtes aufgestellt hat, dass sein eigenes Gesetz ihn in Bredouille brachte? Nein, wir müssen die Aufgabe des Gesetzes verstehen. Unsere Lesung begann, Vers 19, das ist ungefähr in der Mitte des abgedruckten Textes. Unsere Lesung beginnt: Was soll nun das Gesetz? Der Vers fasst kurz zusammen. Der Übertretungen wegen. Weil wir die Grenzen übertreten, die Gott uns setzt. In den Versen 22 und 23 haben wir die Wörter zusammengeschlossen: Verwahrung und Verschluss. Also das Gesetz sperrt ein auf Gericht und Strafe hin. Und dann in Vers 24: Somit ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin. Nun, damals war der Erzieher nicht der liebe Typ im Kindergarten. Ältere Übersetzungen haben hier Zuchtmeister. Na, der passt zu Verwahrung und Verschluss. Das Gesetz also sperrt ein auf ein Gericht und Strafe hin. Er zeigt uns also, dass wir einen Retter brauchen. Der Zuchtmeister, der wurde über dem Sohn des Hauses gesetzt, dass er tüchtig wird. Seine Härte, Zuchtmeister, seine Härte sollte eine gute Zukunft ermöglichen. Zwei andere Diener wurden auch über einem Sohn gesetzt, um ihm seine Zukunft zu sichern. Und die finden wir in Kapitel 4, Vers 1. Der Vormund und der Verwalter. Der Vormund sprach für den unmündigen Sohn im Haushalt. Der Verwalter herrschte über die Güter. Also das Gesetz versprach etwas, eine reiche Zukunft. Gott gab es Mose, um Israel zu schützen und zu lehren, damit es erben konnte. Zu schützen, bis der Messias kam, zu lehren, dass Israel den Messias braucht. Das konnte das Gesetz. Israel schützen und lehren. Das Gesetz konnte aber nicht befreien. Das Gesetz kann uns nicht vor Gott gerecht machen. Also von den gerechten Konsequenzen unserer Sünde befreien. Es zeigt ja diese Konsequenzen auf. Es kann uns nicht Kinder Gottes machen. Und Paulus nennt dafür zwei Gründe. Das Gesetz durfte nicht befreien, denn Gott hat die Befreiung versprochen. Das Gesetz sollte schützen, bis Gott befreit. Und das Gesetz konnte nicht befreien, denn Gott, denn wegen der Sünde, das Gesetz konnte nicht befreien wegen der Sünde. Das Gesetz sollte lehren, dass nur der Christus, nur der Messias befreit. Also zuerst, also das Gesetz durfte nicht befreien. Das sind die Verse 15 bis 17 aus Kapitel 3. Sie sind auch mitgedruckt da in der linken Spalte. Liebe Brüder, ich will euch an menschliche Verhältnisse erinnern. Auch die letztwillige Verfügung eines Menschen, die rechtskräftig geworden ist, kann doch niemand umstoßen oder nachträglich mit Zusätzen versehen. Nun sind aber die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf einen einzigen und deinem Samen, und dieser ist Christus. Ich meine das aber so. Eine von Gott bereits früher vollgültig gemachte Verfügung kann durch das Gesetz, das erst 430 Jahre später gekommen ist, nicht außer Kraft gesetzt werden, sodass es die Verheißung aufhebe. Die Verheißung Gottes sichert das Erbe Israel zu, nicht das Gesetz. Und wem genau sicherte die Verheißung das Erbe zu? Galater 3, 16. Christus. Wer dem Christus gehört, erbt mit ihm. Ist also mit ihm auch Kind Gottes. Deswegen heißt es immer hier Söhne. Sohn Gottes, wir sind Mitsöhne. Also den gleichen Status. Es ist nicht irgendwas, was wir vielleicht sexistisch verstehen sollten hier. Dass eigentlich die Frauen kriegen diesen Status mit, der in der alten Welt nur den Jüngern, den Männern zugesprochen wurde. Also, wer dem Christus gehört, erbt mit ihm, ist Kind Gottes. Und so ein Kind wird man, genauso wie Abraham es wurde. Kapitel 3, Vers 6, wer eine Bibel mit hat, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Man glaubt, Gott rechnet einem Gerechtigkeit zu. Das heißt, Gott sieht einen als gerecht an, ohne Schuld und auch voll Güte. Gott versprach das. Und Gott widerspricht sich nicht. Also das Gesetz darf niemanden gerecht sprechen. Gott hat Freiheit versprochen denen, die glauben. Nicht denen, die das Gesetz einhalten. Gott hat es nie so gedacht. Und es ging sowieso nicht. Das Gesetz durfte nicht befreien und konnte nicht. Das Gesetz konnte nicht befreien und sollte das lehren. Kapitel 3, Vers 10, das ist der erste Vers in dem abgedruckten Text. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht in allen Geboten, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, bleibt, um sie zu erfüllen. Ein Leben nach Gottes Gesetz führt zum Fluch? Ja, weil man alles einhalten muss, um den Fluch zu entkommen. Werke des Gesetzes bringt keiner, weil jeder Werke des Fleisches bringt. Kapitel 5, Verse 19 bis 21 beschreibt die Werke des Fleisches: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, sexuelle Verfehlung, Götzendienst, Zauberei, religiöse Verfehlung, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, fehlende Nächstenliebe, Neid, Trunksucht, Schwelgerei, schönes altes Wort, Missbrauch der Gaben der Schöpfung. Wer etwas davon in Gedanken, Worten oder Werken gemacht hat, steht unter Gottes Fluch. Das heißt, Gott spricht, es soll ihm schlecht gehen. Und das ewig. Das ist das, was Hölle ist. Gott kann es nicht bei Fluch stehen lassen. Gott handelte. Deswegen haben wir schon gelesen, Kapitel 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn, der von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die uns dem Gesetz Stehenden loskaufen. Und wie machte er das? Wie funktioniert das? Zurück zu dem Abschnitt, den wir gerade unter die Lupe nehmen, Vers 13 in Kapitel 3. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus, der einzige Mensch, ganz ohne Schuld, ganz voll Güte, ganz gerecht, wurde zum Fluch. Wieso wurde Jesus verflucht? Wieso sprach Gott aus, dass es gerade ihm schlecht ergehen soll? Warum musste Jesus seinen grausamen Tod erleiden? Mitten in Vers 13. Dass er für uns zum Fluch geworden ist. Er wurde zum Fluch für uns. Er erlitt, was das Gesetz für uns einfordert. Das erlöst vom Gesetzesfluch. Nicht, dass Gott seinen Fluch zurücknahm. Nicht, dass er sein Gesetz ausradierte. Nein, Jesus befreite uns vom Fluch des Gesetzes, indem er es auf sich nahm. So wird man frei vom Gesetz. Nicht, indem man sich vom Gesetz befreit, sondern weil Jesus einen befreit. Ich muss fragen, bist du frei? Gott sagt, nur wenn du an Jesus glaubst, bist du frei. Sonst stehst du unter Gottes Gesetz und der Fluch des Gesetzes trifft dich jetzt und in Ewigkeit. Gott will es bei dir nicht so stehen lassen. Jesus kam in die Welt, den Fluch auf sich zu nehmen. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du ewig frei vom Fluch. Du bist ein Kind Gottes und du darfst ewig seine Vaterliebe genießen. Befreit vom Fluch, als Kind Gottes seine Liebe genießen. Ich habe gesagt im Interview, dass es manchmal schwer ist, wenn man eine Predigt vorbereitet. Man braucht hier einen Spiegel. Es ist nicht immer so. In der Erfahrung. Gibt es überhaupt einen Christen auf Erden, der es immer so täglich erlebt? Jein, diese Freiheit vom Gesetz hat man. Da kann man nichts daran rütteln. Wir brauchen aber noch mehr Befreiung. Und das ist die Freiheit von der Sünde durch den Geist in das Leben als Sohn, in das Sohnesleben. Kapitel 4, Vers 6 und 7, die letzten Verse des abgedruckten Textes. Diese Verse beschreiben hohe Privilegien. Frei mit Gott reden, alles von Gott erben. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Aber lieber Vater. Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, so bist du auch Erbe durch Gott. Merken wir hier wohl, um frei mit Gott zu reden, brauchen wir den Geist. Es ist seit dem Sündenfall nichts Natürliches, mit Gott zu reden. Wir brauchen Hilfe. Und Gott schickt Hilfe. Der Heilige Geist wird hier als Geist des Sohnes beschrieben. Er wird so genannt, Geist des Sohnes, weil wir so mit dem Vater reden dürfen, wie Jesus mit ihm redet. Wir dürfen mit Gott so reden, wie Jesus mit ihm redet. Frei, offen. Und der Geist macht das uns möglich. Um diese Freiheit voll auszukosten, aber brauchen wir noch mehr Freiheit, Freiheit von der Sünde. Vergessen wir nicht, das Gesetz kann nicht befreien. Damit sollen wir das Gesetz nicht irgendwie zu weit runter machen. Das Gesetz beschreibt das freie Leben. Kapitel 5, Vers 14 ist mit abgedruckt, beschreibt ein freies Leben. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Vers 15 beschreibt das Gegenteil. Das wollen wir nicht Freiheit nennen. Kann man nachlesen nachher, wenn man keine Bibel hat. Jesus macht frei von dem Gesetz. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen die Freiheit, die das Gesetz beschreibt, auszuleben. Wir brauchen Freiheit von der Sünde zu Liebe. Kind Gottes darf nicht bloß ein Rechtsstatus sein, Erbe. Es darf auch nicht bei Redefreiheit bleiben, Gebet. Kind Gottes soll auch Lebensstil werden, Liebe. Kapitel 5, Vers 16, ist nicht mit abgedruckt. Kapitel 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Freiheit von der Lust an Sünde erlebt man, wenn man im Geist lebt. Was heißt aber, lebt im Geist? Ganz einfach. Sei nicht, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Die Verse habe ich schon heute gelesen. Wer eine Bibel hat, kann die jetzt gleich anschauen und sieht, warum ich die nicht nochmal lesen möchte. Das ist nichts Schönes. Ich möchte die Verse 22 und 23 aus Kapitel 5 lesen. Das lese ich gern. Das ist mit abgedruckt, damit wir es alle genießen können. Die Frucht des Geistes dagegen, das ist das freie Leben. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Die Frucht ist Liebe. Also ich nehme an, da greift Paulus zurück auf Kapitel 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann beschreibt Paulus Liebe. Wer liebt, hat Freude. Wer liebt, genießt Frieden mit anderen. Wer liebt, zeigt Geduld. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut beschreiben den Umgang der Liebe. Praktisch freundlich, moralisch gut, anderen treu, immer sanft. Beständigkeit ist wirklich sich im Griff haben. Nicht getrieben von Begierden. Nein, ein Christ, ein freier Christ hat sich im Griff. Wird nicht beherrscht, hat sich im Griff. An dieser Stelle ist biblische Freiheit unter Beschuss heute. Freiheit heute scheint zu heißen, lebe doch deine Begierden aus. Besonders im sexuellen Bereich. Geistliche Liebe und geistliche Freiheit bekommen diese Triebe im Griff. Warum dieser riesige Unterschied zwischen weltlichen Freiheitsvorstellungen und den christlichen? Na, weil die heutige Welt nicht weiß, wie sie sich definieren soll. Als Lehrer höre ich manchmal, wie Kollegen sagen so was wie, sei dich selbst, sei du, nicht das, was andere von dir wollen. Und ich frage mich, hat dieser Kollege irgendwas im Studium gelernt? Ein Teenager weiß nicht, was sie oder er ist. Es ist nicht entschieden. Und leider ist es oft bei Erwachsenen so heute. Gott sagt uns, er hat uns nach seinem Ebenbild gemacht. Gott ist Liebe. Gott ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Und Gott hat sich im Griff, was in Anbetracht unserer Sünde eine wahnsinnig tolle Sache ist. Sogar sein Zorn ist nichts anderes als der weise, mäßige, passende Erweis seiner Leidenschaft nach Gerechtigkeit. Wir definieren nicht, was wir sind und werden. Er tut das. Wir haben uns in den Griff zu bekommen, damit wir das werden, wozu wir gemacht worden sind. Und das ist Liebe nach seiner Definition. Und das ist wahre Lebensfreiheit. Das Leben im Geist, das in der Liebe wächst, ist frei. Hier muss ich auch eine Kritik an anderer Stelle bringen. Manche Vorstellungen des Wirkens des Heiligen Geistes stellen uns eher als Marionetten dar. Seid skeptisch gegenüber jedem, dessen Geist dich übernehmen soll. Unser Vater will Kinder, nicht Puppen. Deswegen wachsen wir in diese Freiheit hinein. Deswegen dirigiert uns der Geist nicht, er regiert. Als guter Regierende zeigt er, wo es lang geht. Er fordert, er fördert. Und das trägt echte Frucht der freien Liebe. Wir sind dann bei der letzten Freiheit angelangt. Freiheit beim Vater. Befreit vom Gesetz durch den Sohn, befreit von der Sünde durch den Geist, das ist der Christ und deswegen ist er Kind Gottes. Keine Forderung des Gesetzes trennt ihn von seinem Erbe. Ein Kind Gottes hat einen Status und das bedeutet, dass er in der neuen Schöpfung alles mit Gott teilt. Hier haben wir nichts, alles ist geborgt. In der neuen Schöpfung haben wir alles. Werden wir alles mit Gott teilen. Keine Forderung des Gesetzes schließt uns Gott die Ohren. Unser Gott hört immer unsere Gebete. Er ist ein Vater. Immer hört er. Nun, als guter Vater gibt er wohl überlegt Antwort. Ich gebe meinen Kindern auch nicht alles, was sie wollen. Und ich bin nicht halt, ich bin gar nicht weise im Vergleich zu Gott. Seine Entscheidungen sind immer richtig, aber er hört immer mit Liebe auf seine Kinder. Immer. Und ein Kind Gottes ähnelt seinem Vater. Die Sünde weicht unserem eigentlichen Wesen. Wir sind befreit, Liebe zu sein, wie er. Und das ist Freiheit. Das ist die Freiheit eines zutiefst glücklichen Familienlebens, zusammen mit Gott und mit unseren Glaubensgeschwistern. Und das ist eine Freiheit, die man haben möchte. Hast du diese Freiheit? Willst du nicht mehr davon? Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich möchte beten. Ich glaube, viele wollen mitbeten. Lieber Vater im Himmel, Herr, wie toll es ist, dich frei Vater nennen zu dürfen. Dass nichts da im Weg steht. Diesen Status zu haben, weil du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, aus purer Liebe zu uns. Du hast uns befreit, dass wir einfach frei Vater sagen dürfen. Vater, Vater, wie toll das ist. Und wir haben die Freiheit, auch durch deinen Geist von der Sünde. Vater, das ist eine wahnsinnige Sache. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagen möchte, ja, also ich möchte ein ganzes Stück mehr diese Freiheit. Freiheit zu lieben. Zu lieben, so wie du uns liebst. Ach, Vater, gib uns mehr und mehr Freiheit. Ich will dich bitten, Vater, für vielleicht den einen oder anderen oder mehr heute, die keine Freiheit haben, die noch unter dem Gesetz stehen, die noch die Freiheit der Kinder Gottes entdecken muss. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen jetzt in ihnen wirkst, dass sie spüren, hier ist Freiheit, bei dir ist Freiheit, echte Freiheit. Und Vater, ich möchte dich auch bitten, es ist so schwer, unsere Familie, Freiheit als Familie Gottes richtig auszukosten in diesen Zeiten. Ich möchte dich bitten, dass wir bald wieder ein ganzes Stück mehr unserer Freiheit und unserer Liebe zueinander genießen dürfen, als Gemeinde, als Christen. Vater, gib uns immer mehr Freiheit. Wir bitten dich darum im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Es war dir nicht zu viel, sein Blut zu vergießen, dass wir frei werden. Und darum sind wir sicher, du tust es auch. Amen.